Gut, dann schauen wir weiter. Hier sehen Sie ein Beispiel, wie Sie also eine lange Prozessliste mit sehr vielen Informationen ausgeben können. A, U, X, W sind alles separate Parameter für dieses PS-Kommando, die verschiedene Sachen ändern. In der Regel kriegt man die maximale Ausgabe, wenn man diese vier Sachen kombiniert. Ich weiß jetzt nicht auswendig, was das alles bedeutet. Das kann man im Handbuch zu dem Kommando PS nachlesen. Also W sorgt zum Beispiel dafür, dass die Ausgabe was breiter ist und zusätzliche Spalten enthält. Eins von den AUX-Sachen sorgt dafür, dass nicht nur die eigenen Prozesse, sondern auch alle Systemprozesse angezeigt werden. Und jedes Mal, wenn Sie irgendwas davon weglassen, wird die Ausgabe ein bisschen kleiner. Also entweder kommen weniger Zeilen raus, weil einige Prozesse nicht mehr erscheinen, oder es verschwinden ein paar von diesen Spalten. Ja?
Die Befehle bzw. die Syntax, ist die Klausur relevant?
Nee.
Sie müssen jetzt hier keine Linux-Befehle lernen.
Nee.
Okay. Klar.
Nee, also es ist so, dass die Sachen, die wir, wo wir so Beispielprogramme in C machen werden, das wäre schon klausurrelevant dann. Aber jetzt so konkrete Sachen, also insbesondere so Optionen, also ich würde Sie nicht fragen, was müssen Sie angeben, damit PS auch die Parent Process ID anzeigt. Das ist kein Systemadministrationskurs. Ja, wir müssen ein bisschen darüber sprechen, einfach damit Sie das Zeug bedienen können, aber es ist nicht der Kern der Veranstaltung, da werde ich also keine Fragen zu stellen.
Wo würde man so eine Erklärung finden?
Die finden Sie, wenn Sie hier im Terminal Man eingeben, Man wie Manual Page, also Handbuch und dann PS dahinter. Und dann bietet er Ihnen sogar zwei Man-Pages dazu an. Es ist egal, welche Sie nehmen. Wenn Sie die Eingabetaste drücken, kriegen Sie eine davon. Und da können Sie mit den Cursor-Tasten dann durchblättern. Und irgendwo weiter unten kommt dann ein ganzer Haufen von möglichen Optionen, die man da angeben kann. Da sind Sie ein bisschen beschäftigt, wenn Sie das durchlesen. Die Anleitung zu PS ist ziemlich lang. Ja. Also Sie sehen hier, ich blätter seitenweise da durch und es hört immer noch nicht auf. Ich bin schon in Zeile 900. Also, da hört es auf.
Länger als die Anleitung von D.O.D.
Von was?
Von World of Warcraft.
Oh je.
Zeig mir, wie die
gelesen hat. Können Sie nochmal was zu dieser X-Konsole sagen, die da hier auf dem Schirm ist?
Die X-Konsole? Die können Sie ignorieren. Auf der X-Konsole werden irgendwelche Warnmeldungen des Systems angezeigt. Sachen, die ins Systemprotokoll geschrieben werden und die so dringend sind, dass Sie die als Anwender sehen sollen. Sie sehen, da steht nichts drin, weil nichts Dringendes passiert ist. Wenn ich ihm jetzt sagen würde, mach einen Shutdown, dann würde in dem Log das erscheinen. Ja, also vielleicht zum Fensterhandling noch, das haben wir nicht besprochen. Wenn Sie hier auf dieses kleine nach unten zeigende Dreieck klicken, das ist so ein Minimierteil. Ja, dann verschwindet das Fenster. Jetzt haben wir hier keine Taskleiste oder Programmleiste wie in anderen, wie bei Windows. Deswegen landet das hier als so ein Pseudo-Mini-Icon auf dem Desktop. Wenn Sie das dann wieder anklicken, geht das Fenster wieder auf. Einfach Klick reicht. Und wenn Sie hier auf das nach oben zeigende Dreieck klicken, dann wird das nach oben vergrößert. Wenn Sie dann nochmal draufklicken, wird es wieder klein. Und ich glaube, Sie kriegen es auch irgendwie hin, dass es auf den ganzen Bildschirm vergrößert wird. Wahrscheinlich mit irgendeiner Tastenkombination oder ein Rechtsklick oder sowas. Muss man ein bisschen experimentieren. Oder ist es das Plus hier? Nee. Also dieser Window Manager bietet ein paar merkwürdige Funktionen, die man sonst nicht so kennt. Das Wichtigste ist nur, wenn Sie versehentlich so ein Fenster weggemacht haben, dass Sie wissen, das liegt da irgendwo als so ein kleiner Streifen mit einer Beschriftung rum und dann können Sie es wieder kriegen.
Was sind die sechs grauen Fältchen daneben denn auch?
Das sind mehrere virtuelle Desktops. Wenn Sie da drauf gehen, kriegen Sie einen freien Arbeitsplatz, wo Sie neue Fenster aufmachen können. Und
damit kann ich dann quasi irgendwie die Spaces.
Ja, Sie können auch so ein Fenster greifen und nach unten ziehen, so, dann ist es auf zwei Desktops. Wenn Sie jetzt auf den Desktop da drunter gehen, na, dann sehen Sie da oben, da kommt es raus. Und was bei mir jetzt nicht funktioniert, weil ich die Tasten dafür nicht habe, aber normalerweise unter Linux, wenn Sie die Alt-Taste gedrückt halten und dann mit der Maus in das Fenster reinklicken und dann ziehen, dann können Sie das ganze Fenster bewegen, obwohl Sie mitten reingeklickt haben. Das geht bei mir jetzt nicht, weil er die Tasten falsch übersetzt. Das kann sein, dass das in der virtuellen Maschine nie geht. Das müsste man ausprobieren. Das Plus, ich glaube, das Plus sorgt dafür, dass das Fenster auf jedem Desktop ist. Probieren wir es mal aus. Genau. Sehen Sie, wenn ich jetzt den Desktop wechsle, bleibt das Fenster überall da. Das nennt man Sticky.
Aber die, jetzt bei Graphics, da ist jetzt zum Beispiel Stimp hier drin, das ist aber nicht jetzt hier dabei. Das muss der nur genannt.
Ich hoffe, dass es nicht dabei ist, weil das wäre, würde viel Platz verbrauchen. Nee. Also diese Menüs sind nicht vernünftig vorkonfiguriert. Beziehungsweise, also das, was Sie hier unter OpenSUSE-Menü kriegen, das scheint schon vernünftig zu sein. Weil hier ist nur der Midnight Commander als Dateiverwaltung drin und hier ist nur das X-Term drin. Okay, wenn wir uns das hier wieder anschauen, diese Ausgabe, Sie kriegen halt bei der PS-Ausgabe ganz rechts am Rand immer das Kommando, mit dem ein Prozess gestartet wurde. Ja, das sind also teilweise einfach die Namen von Programmen, die irgendwo liegen. Also Opera zum Beispiel, der Webbrowser, der liegt im Ordner /user/bin und der taucht dann in der Form da auf. Hier unten sehen Sie ein Beispiel, wo ein Befehl mit seinen Argumenten dargestellt ist. Also prinzipiell weiß die Prozessliste auch, wie Sie ein Tool eben mit Argumenten aufgerufen haben und zeigt es dann auch noch mit an. Ja, das kann man auch hier wieder sehen, wenn wir hier PS AUX W eingeben, das Fenster groß machen, dass man es wirklich sehen kann. Ja, dann sehen Sie hier zum Beispiel X-Clock, die hat einen ganzen Haufen Argumente da hinten dran, minus Name, irgendwas, minus Geometrie, das sagt, wo die Uhr angezeigt wird und so weiter. Ja. Und andere Sachen haben keine Argumente. Haben wir hier ein Beispiel, hier läuft was, das nennt sich RPC-Bind, das hat keine Argumente. Also dadurch können Sie halt immer sehen, wie ein Programm gestartet wurde. Es sind sogar die Originalargumente noch mit in der Prozessliste drin. Und was man hier auch noch sehen kann, es gibt so ein paar komische Prozesse, die so eckige Klammern drumherum haben. Das sind Teile des Betriebssystems. Das sind, da gibt es kein ausführbares Programm dazu, sondern das sind praktisch Prozesse, die das Betriebssystem selber ganz am Anfang, wenn es startet, erzeugt. Das sehen Sie auch daran, dass die Prozess-IDs haben, die direkt nach dem ersten Prozess kommen. Also es geht hier 1, 2, 3 bis 8 weiter und dann setzt es irgendwie aus. Und es geht erst mit 128 weiter, weil da werden zwischendurch schon andere Prozesse gewesen sein, die wieder weggegangen sind. Und also alles, was so eckige Klammern drumherum hat, das wissen Sie immer, das ist keine normale Anwendung, die gestartet wurde, sondern irgendwas, was zum System gehört, das kann man erstmal ignorieren. Ja, das haben wir eben schon kurz gesehen. Wenn Sie PS3 eingeben, dann kriegen Sie eine Übersicht der Prozesse und der Verwandtschaftsverhältnisse zwischen ihnen. Und was PS3 macht, ist, wenn es sozusagen ähnliche Strukturen mehrfach entdeckt, dann zeigt es die nur einmal an. Also wenn ich aus der grafischen Oberfläche heraus fünfmal so ein Terminalfenster aufmache, über das Startmenü da oben, dann werden jedes Mal zwei Prozesse gestartet. Einmal dieses X-Term, das ist praktisch nur das Ding, was einen Fensterrahmen erzeugt und mir ermöglicht, irgendwie Text anzuzeigen und Eingaben zu verstehen. Und in diesem Terminalfenster läuft dann die Shell, ist ein separater Prozess. Ja, das ist die Bash. Das heißt, es entsteht dann jedes Mal sowas wie hier, wo hier Konsole steht, das können Sie durch X-Term ersetzen, ja, weil eine Konsole ist auch ein Terminalprogramm, ist nur ein anderes. Und da drin läuft dann eine Bash. Und wenn das fünfmal passiert, dann wird das in der normalen PS3-Ausgabe nicht fünfmal angezeigt, sondern nur einmal und in Klammern dann eine 5 dahinter. Ja, machen wir das einfach mal. Machen wir hier noch zwei X-Terms auf. So. Und wenn wir jetzt PS3 machen, jetzt sehen Sie hier unten zweimal Xterm Bash. Ja, der sagt praktisch, ich müll nicht die Ausgabe zu. Ich schiebe das mal was hoch. Wenn ich die Prozess-ID dazu nehme, dann wird es genau aufgeblättert, weil die haben ja unterschiedliche Prozess-IDs. Damit kann ich also das erzwingen, ja, dass ich es ausführlich sehe. Wenn ich es mit -P mache, dann sehe ich diese beiden Teilbäume mit dem Terminal und der Bash da drin, die werden jetzt separat angezeigt, weil sie eben verschiedene Prozess-IDs haben. Ja, und wenn Sie auf die ID verzichten, dann klappt der identische Ausgaben einfach zusammen, um das kompakter zu halten. Was ja auch vernünftig ist, weil Sie haben ja keinen zusätzlichen Nutzen, wenn Sie 10-mal dieselbe Zeile sehen, wenn die IDs nicht drinstehen, ne, dann kann man es auch direkt zusammenfassen. Gut, was kann man jetzt noch mit Sachen machen, die man in der Shell gestartet hat? Wenn wir davon ausgehen, dass es jetzt zum Beispiel ein Programm ist, was direkt in der Shell läuft, also wie dieser MC-Edit, den wir vorhin mal benutzt haben, der Editor, der in der Konsole arbeitet und die Shell praktisch unterbricht. So ein laufendes Programm kann man mit Steuerung Z unterbrechen. Also wenn Sie in einem Programm, was gerade irgendwas macht, Steuerung Z drücken, dann wird es unterbrochen. Probieren wir mal aus. Ich weiß nicht, ob das mit dem MC-Edit auch funktioniert. Nee, im MC-Edit geht das nicht, da fängt das ab. Was habe ich hier für ein Programm, was das machen könnte? Bitte? Ja. Ja, ich habe jetzt ein VI gestartet, aber Ihr Beispiel kann man auch nehmen, tail-f. Ich habe da nur keine Leserechte. Ja. Also da haben wir irgendwas. Tail-f ist ein Programm, was Protokolldateien anzeigt und neue Einträge, die da drin landet, automatisch aktualisiert. Und wenn ich jetzt hier STRG-Z oder CTRL-Z drücke, dann kriege ich hier eine Meldung, das Programm wurde angehalten und ich bin wieder in der Shell und kann da weiterarbeiten. Und wenn ich mir jetzt Jobs anzeigen lasse, dann sehe ich nochmal dasselbe, ja, weil das ist dasselbe Ausgabeformat wie in der normalen Übersicht von Jobs. Das heißt, ich weiß, das ist ein Kommando, das habe ich in der Shell eingegeben und von dort aus auch unterbrochen. Und wenn ich das fortsetzen will, dann kann man sagen FG wie Foreground. Dann hole ich das wieder in den Vordergrund, jetzt läuft es weiter. Na, wir sehen jetzt nicht, was es tut, weil im Moment keine Fehlermeldungen erzeugt werden, die da protokolliert werden könnten, aber vom Prinzip arbeitet es jetzt weiter.
Oder man könnte auch sagen, ich habe das im Hintergrund schicken, dann die Idee, dass es im Background läuft und dann kann man eben auf dem Vordergrund arbeiten und sobald eine Eingabe kommt,
ja. Vorne wieder. Ja, genau, das habe ich jetzt gemacht, jetzt ist es im Hintergrund. Und ich weiß nicht, ob wir hier irgendwie ein X-Problem verursachen können. Wahrscheinlich nicht. Irgendwelche kranken Tasten drückt.
Echo und Logger. Echo und dann ein Logger-Python.
Ja, aber der schreibt nicht nach XDM-Errors, oder?
Aber wenn er ein Message schreibt, dann je nach Syslog-Config sollte es passen.
Oder ein
Ne, da schreibt ein anderes Protokoll ran. Das XDM-Errors, das ist nur der Anmelde, das ist der Anmeldedialog. Ne? Nee, es geht im Moment darum, dass Sie Sachen unterbrechen können und dann wieder fortsetzen und so weiter.
Ja. Wenn du Mac hast, musst du es wissen. Das Unix passiert.
Ja.
Und du darfst die Windows benutzen.
Ja, also Sachen, die im Hintergrund laufen. Jetzt haben wir mit Jobs schon zwei Programme, die im Hintergrund laufen. Die laufen halt weiter. Und Sie sehen auch in der Ausgabe, jetzt hängt bei beiden so ein Und, dieses kaufmännische Und dran, um zu sagen, das ist etwas, was im Hintergrund aktiv weiterläuft. Wenn man jetzt eins davon wieder nach vorne holt, ohne jetzt im Detail zu erzählen, woran das liegt, dass es funktioniert und dann unterbricht, dann sieht man, das ist jetzt angehalten und das hat jetzt nicht mehr dieses kaufmännische und. Ja, also das ist einfach ein Zeichen dafür, dass es dann verschwunden ist. Also es ist kein aktiver Hintergrundprozess mehr. Was man jetzt mit den Prozessen noch machen kann, die da laufen, ist, man kann denen mit dem Kill-Kommando Signale schicken. Und einmal kann man mit den Signalen Stop und Continue sowas Ähnliches machen wie diese Unterbrechung mit Ctrl-Z und das anschließende Fortsetzen. Ja, das arbeitet dann nur unabhängig von der Konsole oder von der Shell, in der Sie das gemacht haben, aber der Mechanismus ist ein ähnlicher. Ein Programm wird vorübergehend angehalten und wird später wieder fortgesetzt. Das war das, was ich Ihnen bei den verschiedenen Zuständen gezeigt habe. Das ist einer von diesen Zusatzzuständen, die es in der Unix-Welt zum Beispiel gibt, die es aber nicht in jedem Betriebssystem geben muss. Und wenn man eben so ein Signal an ein Programm schickt, dann also ein Stoppsignal, dann hält es halt eine Weile an, solange bis es ein Continue-Signal geschickt bekommt und dann macht es weiter. Ja, da mache ich vielleicht irgendwann mal eine kleine Übung als Übungsaufgabe dazu, dass wir das mal ausprobieren können. Dann gibt es zwei Signale, die ein Programm beenden. Das eine heißt Terminate und das andere Kill. Und die sind unterschiedlich aggressiv. Wenn ein Prozess ein Terminate-Signal erhält, dann hat er praktisch noch die Gelegenheit, irgendwelche Aufräumarbeiten zu machen. Und wenn er zum Beispiel Dateien geöffnet hat, kann er die noch schließen und damit irgendwie einen ordentlichen Ausstieg hinkriegen. Wenn er das Kill-Signal bekommt, wird er sofort abgebrochen. Also kann keinen einzigen Befehl mehr ausführen, ist sofort weg. Und dann gibt es noch was Interessantes. Wir haben vorhin gesehen, wenn man das Terminal-Fenster schließt, aus dem heraus man ein anderes Programm gestartet hat, dann ist ja diese Sohn-Vater-Beziehung irgendwie gekappt und der Prozess wird oben bei Init aufgehängt. Das hatte ich Ihnen gezeigt, wie sich die Parent-Process-ID geändert hat. Und das kann man auch machen, ohne dass der Vater beendet wird. Es gibt nämlich extra ein Kommando dafür, das heißt disown, ja, also Eignerschaft, Eigentümereigenschaft nehmen. Und wenn man disown benutzt, dann kann man praktisch einen Kind-Prozess abhängen, unabhängig davon, ob der Vaterprozess jetzt beendet wird oder nicht.
Ja? Was ist denn bei Kill? Da hat es ja nochmal eine Option gegeben, minus 9, oder?
Minus 9 und minus 15 ist nur eine andere Schreibweise für Terminate und Kill. Ach so. Und das kann man auch, wo ist das drin? Ist es mehr in Signals oder mehr in Kill? Nee. Es kann auch sein, dass es ein Argument von Kill ist. Minus L. Kill minus L zeigt die Liste der möglichen Signale an. Und da haben Sie hier Ihre 15. 15 ist Terminate und 9 ist Kill. Ja, also minus 9 ist das, ist die aggressive Variante. Kill minus 9 irgendwas bedeutet dem das Kill, das echte Kill-Signal schicken. Und 15 ist das etwas freundlichere Terminate. Ja. Das ist jetzt wieder was dann mehr so in Richtung Systemadministration geht, wenn man merkt, man hat ein Programm, was irgendwie nicht mehr gescheit arbeitet oder zu viel Speicher verbraucht oder sonst was und man will das loswerden, dann versucht man immer erst, es über ein Terminate-Signal zu beenden und wenn das nicht hilft, wenn das ignoriert wird und es arbeitet weiter, dann schießt man es über das Kill-Signal ab. Und wenn das auch nicht funktioniert, also ein Prozess, den man mit einem Kill-Signal nicht wegkriegt, den kriegt man gar nicht weg. Ja, dann muss man neu booten. Also wenn man den weghaben will. Typischerweise sind das Prozesse, die nicht mehr arbeiten. Die einfach nur noch in der Prozessliste stehen und irgendwie einen Schaden haben. Die kann man drin lassen. Aber wenn man sie loswerden will, dann kann man das System neu starten. Achso, ja, auf der nächsten Folie wäre der Befehl gewesen, den ich gerade gesucht hatte. Also kill-l zeigt diese Liste der möglichen Signale an. Und ja.
Das ist SIG vorne dran, was heißt denn
das? Das ist Hang-up. Also achso, SIG wie Signal.
Ja.
Und dahinter stehen die Kurzbezeichnungen. Ja. Ja, also eben.
Also SIG steht für Signal.
Kill, SIG ist Signal, genau. Und dahinter die Sachen sind teilweise ausgeschrieben oder teilweise auch Abkürzungen. Also HUP ist zum Beispiel Hang-up. Das ist ein Signal, was man einem Prozess schickt, um zu sagen, guck mal, ob sich irgendwas geändert hat. Also das führt jetzt eigentlich zu weit, weil das ist dann Systemadministration. Wenn Sie zum Beispiel einen Webserver laufen haben und Sie fügen eine neue Domain dazu und wollen, dass er die auch nach außen ausliefert oder Sie ändern sonst was an der Konfiguration, dann müssen Sie nicht den Server stoppen und neu starten, sondern Sie schicken dem ein Hang-up-Signal und das interpretiert er als, ich lese jetzt die Konfiguration neu ein, ohne dass er unterbrochen wird. Er arbeitet weiter. Also gerade noch laufende Anfragen werden ganz normal weiter bearbeitet und ab dem Einlesen, Neueinlesen der Config-Datei verhält er sich halt gegebenenfalls dann anders. Und es gibt einen ganzen Haufen davon. Einen Großteil davon kann man teilweise für eigene Zwecke auch verwenden oder es ist nicht klar definiert, was es ist. Aber bei vielen Sachen ist es schon klar. Aber das werden wir jetzt im Detail auch nicht besprechen. Okay, das war jetzt ein kurzer Praxisblock. Also ich denke, dass ich mir nochmal irgendwelche Übungsaufgaben ausdenken werde, dass Sie ein paar Sachen davon einfach nochmal nachvollziehen und da etwas sicherer dann sind, wenn Sie das nicht eh schon gewohnt sind. Dann geht es weiter inhaltlich. Wir haben jetzt über Prozesse gesprochen. Wir sind im Kapitel über Prozesse und Threads. Jetzt ist die Frage, was ist ein Thread im Vergleich zu einem Prozess? Habe ich in der Einführung ja schon letztes Mal einiges zu erzählt, dass eben diese Grundidee ist. Prozesse haben immer ihren eigenen Speicher und wenn sie zu Threads übergehen, das sind Dinge, die leben innerhalb eines Prozesses. Also ein Prozess erzeugt mehrere Threads, die Teil von ihm sind und die teilen sich alle gemeinsam den Speicher, den der Prozess verwendet. Also ein Thread hat nie eigenen Speicher. Und es kann, je nachdem wie das Betriebssystem gebastelt ist, so sein, dass Sie automatisch, wenn Sie einen Prozess erzeugen, da direkt einen Thread drin haben, einen einzelnen, der halt in dem Prozess läuft. Es kann aber auch sein, dass es am Anfang keinen Thread gibt und der Prozess, obwohl er natürlich auch irgendwas tut, einfach kein Konzept davon hat, was ein Thread ist. Ja, das werden wir sehen, wenn wir unterschiedliche Implementierungen von Threads betrachten. Die Idee ist eben, das ist dieser Begriff immer Aktivitätsstrang, dass Sie innerhalb eines Prozesses parallele Bearbeitungen haben wollen. Also Sie wollen nicht mehrere Prozesse erzeugen, damit Dinge gleichzeitig passieren, sondern innerhalb Ihres einen Prozesses erzeugen Sie mehrere Threads, die dann verschiedene Dinge gleichzeitig tun können. Ja, das kennen Sie aus der Java-Programmierung, wo Sie da irgendwelche Threads erzeugt haben, die halt dann was machen. Und der Kernpunkt ist eben, dass all diese Threads, die in einem Prozess laufen, dass die auf die gleichen Daten zugreifen können wie alle anderen auch, die zum selben Prozess gehören. Na? Wenn Sie natürlich mehrere Prozesse haben und darin jeweils Threads starten, die Threads aus den unterschiedlichen Prozessen, die haben wieder nichts miteinander zu tun. Trotzdem braucht jeder Thread ein paar Dinge, die eigentlich Prozesseigenschaften sind. Also Sie werden sowas wie ein Stack oder ein Befehlszähler, Stackpointer und so weiter, diese Dinger werden Sie für die Threads separat verwalten müssen. Ja? Weil ja jeder Thread praktisch schon eigenständig ist, nur dass er keinen eigenen Speicher hat. Und weil Sie auch zwischen diesen Threads hin und her wechseln, müssen Sie sich natürlich auch da merken, für jeden Thread, an welcher Stelle bin ich gerade stehen geblieben, als ich unterbrochen wurde und ein anderer Thread drangekommen ist. Ja, und auch, was war in der CPU gespeichert. Also genauso wie es einen Prozesswechsel gibt, wo alle aktuellen Statusinformationen vom noch laufenden Prozess erst gesichert werden müssen und dann holt man von dem neuen Prozess die Informationen und schreibt die wieder in die Prozessorregister rein und so weiter. Genauso passieren auch solche Sachen, wenn Sie einen Thread-Wechsel machen, weil Sie da auch vom Prinzip dasselbe machen wie beim Prozesswechsel, ja, nur dass die Zuordnung des genutzten Speichers sich nicht ändert, weil die Threads eben alle denselben Speicher verwenden. Und die Frage ist jetzt, wer macht eigentlich so einen Wechsel zwischen zwei Threads? Also wenn wir in einem Prozess zwei Threads drin haben und die wechseln sich ab, wer ist dafür zuständig, dass dieser Wechsel stattfindet? Und das hat keine allgemeine Antwort. Das kann der Prozess-Scheduler sein, also die Komponente vom Betriebssystem, die für die Wechsel zwischen den verschiedenen Prozessen zuständig ist. Es kann aber auch sein, dass das Betriebssystem gar nicht weiß, dass es Threads gibt. Das Betriebssystem hat dann eine Sicht auf die Prozesse nur und innerhalb der Prozesse gibt es dann ja praktisch User-Level-Code, also eine Programmbibliothek, die irgendwie dafür sorgt, dass zwischen den Threads umgeschaltet wird. Ja, es gibt da beide Varianten. Und diese Frage ist dann auch die Unterscheidung, ob es sich um Kernel-Level-Threads oder um User-Level-Threads handelt. Wenn es auf Kernel-Level ist, dann bedeutet das, das Betriebssystem weiß, dass es Threads gibt und übernimmt für sie den Wechsel zwischen den Threads. Wenn es User-Level-Threads sind, heißt das, das Betriebssystem hat davon keinen Plan. Ja, aus Sicht vom System gibt es dann nur die Prozesse und was die innen drin machen, interessiert es nicht. Ja, dann ist ein Thread-Wechsel für das Betriebssystem nichts anderes als jede andere Funktionalität, die irgendein Prozess halt haben kann. Und dann gibt es noch ein Kombi-Modell, wo sie beides haben. Habe ich gleich auch noch Folien dazu. Gut, dann, warum tut man sich das überhaupt an? Also warum reicht es nicht, mit mehreren Prozessen zu arbeiten? Man hat ja damit schon dieses Parallelitätskonzept. Und es ist jetzt so, dass wenn Sie also ein Multiprozessorsystem haben, dann können Sie hingehen und mehrere Threads wirklich gleichzeitig laufen lassen. Also die werden dann auf die verschiedenen CPUs oder Prozessorkerne aufgeteilt. Aber sie gehören alle zu einer Anwendung. Also sie nutzen alle denselben Speicher und damit können Sie natürlich die Performance bei der Bearbeitung von irgendwas, was gemeinsame Daten hat, können Sie deutlich steigern. Wenn Sie sowas machen, wo Sie eben dieselben Daten brauchen, dann hilft es Ihnen ja nichts, parallele Prozesse zu erzeugen, weil die eben sich die Daten im Normalfall nicht teilen können. Dann müssten Sie irgendwelche Konzepte machen, wo die Prozesse sich Daten gegenseitig zuschicken oder so. Das geht dann nicht gut. Ja, so klassische Beispiele, wo man sowas machen würde, sind immer so Bildbearbeitungsgeschichten. Hatte ich dazu mal was gemalt. Also die Idee ist dabei. Den hier an. Na? Hier oder hier? Fernbedienung. Nee, das gibt mir den anderen Computer, das bringt mir nichts. Maus? Das ist ein F.
Wenn Sie da draufklicken mit der Maus von dem Ding
da,
ist ja keine Maus
dran. Nee.
Normalerweise eine Maus dran.
Ah. Aha.
Mensch.
Ja, Wahnsinn. Danke. Ja. Die Frage ist, ob ich es nächstes Mal noch weiß. Sehr gut. Ah, aber dann könnte ich mich ja auch direkt vorbereiten darauf. Also, jetzt fehlt noch irgendwie der Fokus. So, das habe ich ja schnell hingekriegt. Und das ist auf dem Kopf, ne?
Ich glaube, ich habe die Fahrtaste zu oft gedrückt.
Aha, gut, dann schauen wir mal, ob wir das noch wegkriegen. Ah, das war, glaube ich, Rotate.
Sie können ja dann das Blatt.
So. Haha. Ja, also was ich erzählen wollte war, wenn man so ein Bild hat, das soll jetzt ein Bild sein, was aus ganz vielen Pixeln besteht, und man hat ein System, was jetzt vielleicht 16 Prozessoren hat, dann könnte man ja auf die Idee kommen, das Bild irgendwie so aufzuteilen in 16 Teilquadrate. Und wenn es jetzt wichtig ist, dieses Bild besonders schnell zu bearbeiten, dann würde man 16 Prozessoren darauf ansetzen, dass die jeweils ein so ein Kästchen hier bearbeiten. Ja, Prozessor 1, Prozessor 2, Prozessor 3 und so weiter. Und das Problem ist jetzt, dass viele Algorithmen aus der Bildverarbeitung immer so funktionieren, wenn man sich das pixelweise anguckt. Also wenn das hier ein Pixel ist, ja, wo halt so Farbwerte drin stehen nur, und der soll verändert werden, dann hängt der ab von den umgebenden Pixeln. Und das kann teilweise so ein Rechteck geben, ja, in dieser Größe, was also bis zu einem Abstand von 2 drumherum geht. Und diese ganzen Pixel, die hier auch noch drin sind, die haben alle mit einer Bedeutung dafür, ja, was da jetzt berechnet wird. Also um praktisch aus diesem Ausgangspixel ein neues Ergebnispixel zu berechnen, muss ich mir die ganzen drumherum liegenden Pixel mit angucken. Das ist ein Teil des Algorithmus. Wenn man jetzt so Verschmierungen oder gibt es eine ganze Reihe von Sachen, die man da machen kann. Und das funktioniert natürlich prima, wenn ich hier zum Beispiel so in der Mitte so einen Punkt habe. Weil da sind die Nachbarpixel, die sind ja alle da. Das heißt, da könnte ich sagen, ich mache da einfach 16 Prozesse draus. Jeder Prozess kriegt so ein Rechteck und kann da halt drin rechnen. Das Problem tritt jetzt auf, wenn ich so einen Pixel hier am Rand haben will. Das ist jetzt noch gutartig, weil in dem Fall ist die Umgebung, an der ich was ändern will, ich male es mal etwas übertrieben ein, die sieht so aus, das heißt, die ragt nur in ein Nachbarfeld rein. Ja, das heißt, für die Berechnung hier drin muss ich auch hier reinschauen. Und wenn ich das jetzt mit Prozessen machen würde, mit 16 verschiedenen Prozessen, dann hätte ich an der Stelle ein Problem, weil diese Nachbarpixel aus dem Nachbarfeld, die habe ich nicht. Das heißt, ich müsste dann eine Nachricht an den anderen Prozess schicken und sagen, hey, sag mir mal, was steht in den Pixeln drin. Das ist natürlich Quatsch, würde man nicht machen. Ja? Was würde man also stattdessen machen? Man würde dann hingehen und, wenn das einzelne Prozesse sein sollen, diese Sachen redundant speichern. Also man würde praktisch so den äußeren Rand um so ein Feld, würde man immer noch zusätzlich speichern. Das wäre dann in mehreren Prozessen separat gespeichert. Aber dann muss natürlich nach jedem Schritt, wenn Sie sich vorstellen, Sie machen irgendwas Bildveränderndes, was aus mehreren Iterationen besteht, dann müssten Sie jedes Mal einen Austausch der Daten machen. Ja, also es könnten dann 16 Prozesse separat rechnen. Jeder kennt die Nachbarregionen, soweit es für ihn wichtig ist, verändert da irgendwas. Und wenn eine so eine Iteration rum ist, dann müssten Sie sich irgendwie austauschen, was Sie verändert haben. Ja, weil vielleicht hier der Randpixel geändert wurde im ersten Schritt. Und wenn man das jetzt, also das wäre sehr aufwendig, man müsste immer die Prozesse alle sammeln praktisch, die müssten dann sich Informationen darüber schicken, was da passiert ist, und dann könnten sie in die nächste Iteration gehen und wieder irgendwas berechnen und so weiter. Und indem wir das Ganze jetzt mit 16 Threads in einem Prozess machen, haben wir das Problem nicht. Weil wenn das Threads sind, die Sachen bearbeiten, dann guckt der hier einfach in das Nachbarfeld rein. Ja, der ändert nichts im Nachbarfeld, weil das ist nicht sein Tisch. Aber vom Prinzip kann er alles angucken. Er könnte auch was ändern im Nachbarfeld, wenn er es wollte, aber wenn man es vernünftig aufgeteilt hat, dann wird diese Möglichkeit halt nur genutzt, um in die Nachbarzellen reinzuschauen. Ja, also das ist so ein klassisches Beispiel. Was noch dazu kommt, ist, ich habe jetzt hier so ein gutartiges Beispiel genommen. Wenn Sie sich vorstellen, dass Sie hier diesen Eckpixel bearbeiten wollen, ja, der hat 3 Nachbarfelder. Also der müsste in dem Prozessmodell praktisch mit dem hier und dem hier irgendwie sich abgleichen, um jeweils an die Informationen ranzukommen. Und auch da ist es wieder so, in der Thread-Variante ist das Problem einfach nicht da, weil man einfach zugreift auf die Sachen.
Das heißt aber, dass ein Prozess quasi auch über mehrere CPUs gehen kann.
Ein Prozess, der aus mehreren Threads besteht, kann auf mehrere CPUs aufgeteilt sein. Das funktioniert aber nur, wenn es sich um sogenannte Kernel-Level-Threads handelt, weil das Betriebssystem dann praktisch selber ein Verständnis davon haben muss, dass es mehrere Threads gibt, die es aufteilt. auf die verschiedenen CPUs. Wenn das Betriebssystem das nicht weiß, dann sieht es nur den Prozess und den kann es nicht irgendwie zerteilen und auf mehrere Prozessoren aufteilen, weil es dann gar nicht versteht, dass da so eine Parallelität in dem Programm drin ist. So. Ja, also das kann einfach Vorteile haben, wenn Sie in der Lage sind, mehrere Sachen wirklich gleichzeitig auf mehreren CPUs laufen zu lassen. Es geht immer darum, Dinge zu beschleunigen. Vom Prinzip kann man natürlich alles auf einem Prozessor laufen lassen, dann braucht es halt länger und wird natürlich auch am Ende irgendwann fertig werden. Aber wenn man eben ein Mehrprozessorsystem hat und es geht darum, dass bestimmte Sachen besonders schnell sind, dann kann man da halt maximale Performance erreichen, indem man das so umverteilt. Das ist auch eines der Probleme, als diese Mehrkernsysteme aufgetaucht sind, also als die ersten Rechner mit so Dual-Core, Quad-Core und so weiter gekommen sind, selbst als es schon Betriebssysteme gab, die das unterstützt haben, also die moderneren Windows-Versionen und die ganzen Unix und so weiter, die verstehen, dass es mehrere Kerne gibt und die auch nutzen, hat man trotzdem oft keinen Performance-Boost gehabt, weil die Anwendungen nicht multithreaded waren. Also die wussten nicht, dass es mehrere Kerne gibt oder geben könnte, ja, und haben alles in einen monolithischen Block irgendwie reingepackt, wo keine Parallelität drin war. Und wenn Sie so ein Programm haben, also was weiß ich, so Rendering-Software, die sehr intensive Videobearbeitung macht, wo es schon mal eine Stunde dauert, irgendwas Größeres auszurechnen. Ja, wenn Sie so ein Programm nehmen und es ist nicht darauf vorbereitet, dass es mehrere Kerne gibt, und Sie stecken da weitere Prozessoren rein in den Rechner oder tauschen eine Single-Core-CPU gegen eine Quad-Core- oder 8-Core-CPU aus, dann ändert sich genau nichts. Ja, weil es ist ein einzelner Thread oder ein einziger Prozess ohne Threads, der da läuft und der wird nicht schneller, dadurch, dass Sie da noch weitere Cores oder weitere CPUs haben. Erst wenn die Anwendung praktisch von den Entwicklern angepasst wird, sodass sie Parallelität ausnutzen kann, und dass eben Bearbeitungsschritte aufgeteilt werden auf mehrere Threads, die gleichzeitig arbeiten können, dann wird das Ding wirklich schneller. Ja, und dann merken Sie auch was davon. Ansonsten haben Sie den Vorteil nur, wenn ganz viele Programme gleichzeitig laufen. Wenn Sie Ihren Renderer im Hintergrund laufen lassen und oder vielleicht 20 Filme rendern und das Programm 20 Mal starten, dann wird es natürlich auch insgesamt schneller, weil die verschiedenen Prozesse dann die verschiedenen CPUs benutzen können. Aber wenn Sie nur einen einzigen Prozess haben, der nicht multithreaded ist, dann helfen Ihnen zusätzliche CPU-Kerne nicht. Was auch noch ein Vorteil von Threads sein kann, das hängt aber wieder davon ab, was das für Threads sind, ist, dass eventuell, wenn Sie eine Blockade durch I.O. haben, nicht der ganze Prozess blockiert wird, sondern nur der Thread, der diese I.O.-Operation angestoßen hat. Na, wenn Sie sich erinnern, wir hatten dieses Diagramm, dieses Übergangsdiagramm, das wird immer wieder mal auftauchen, so in den Erzählungen. Wenn so ein Prozess eine I.O.-Operation anstößt, ist ja das Normale, dass er blockiert wird und das heißt, der ganze Prozess steht. Und wenn Sie jetzt mehrere Threads haben und in einem Modell sind, wo das Betriebssystem die Threads kennt, ja, dann kann es erkennen, das war nicht der Prozess insgesamt, der die I.O.-Operation aufgerufen hat, sondern es ist einer von seinen Threads gewesen. Und dann wird nur dieser eine Thread blockiert und die anderen können weitermachen. Ja, das heißt, das Programm selber läuft weiter, kann zum Beispiel irgendwelche Berechnungen fortsetzen, was auch immer es da noch tut. Und der Thread wird irgendwann wieder deblockiert, wenn er halt sein I.O.-Ergebnis bekommt. In dem normalen Modell, wo Sie nur einen Prozess haben, muss halt der ganze Prozess warten, in dem Moment, wo er eine I.O.-Geschichte macht. Ja. Also stellen Sie sich etwa vor, Sie hätten, was ist ein Beispiel dafür? Sie können zum Beispiel die meisten Office-Programme, wenn Sie da riesige Dokumente drin haben und Sie sagen dann speichern, dann sehen Sie so einen Fortschrittsbalken, der anzeigt, wie das Dokument auf Platte geschrieben wird. Ja, und das kann mehrere Sekunden dauern, wenn das so eine Monsterdatei ist. Und in der Zeit können Sie nicht arbeiten. Und das liegt daran, dass diese Speichern-Funktionalität in demselben Thread läuft wie das, wo Sie die Eingabe machen. Sie könnten das aber trennen. Wenn Sie da mehrere Threads draus machen, dann könnten Sie das Programm so gestalten, dass es im Hintergrund die Sachen wegschreibt und Sie vorne trotzdem irgendwelche Änderungen noch an der Datei durchführen. Ja?
Der Scheduler, der weist ja einen Prozess erstmal Prozessorzeit zu.
Ja.
Ist dann diese Prozessorzeit wieder zwischen den Threads eines Prozesses aufgeteilt? Oder weist
Das kommt genau darauf an, ob das Betriebssystem weiß, dass es Threads gibt. Wenn es das nicht weiß, dann ist die Antwort klar, weil dann kann nur die Zeit einem Prozess zugeteilt werden. Und ob der aus einem oder aus 100 Threads besteht, spielt dann keine Rolle. Das heißt, das wäre sozusagen bösartig gegenüber den Threads, die müssten einfach sich die Prozesszeit teilen. Wenn das Betriebssystem das weiß, dann ist es die Entscheidung der Betriebssystementwickler, wie sie es aufteilen wollen. Das kann man so oder so machen.
Aber also grundsätzlich kann man dann sagen, dass ein Prozess nicht die Zeit verwaltet, die Threads bekommen.
Wenn das Betriebssystem Threads kennt, dann übernimmt es auch das Scheduling der Threads und dann kann der Prozess das nicht selber entscheiden. Wenn das Betriebssystem Threads nicht kennt, kann es ja nichts mit Threads machen. Und dann wäre es eine Funktion innerhalb vom Prozess, die Entscheidung trifft. Und ein weiterer Grund ist, dass es häufig einfacher ist, Dinge in Form von Threads auszudrücken. Weil die Grundidee bei Threads ist eigentlich, dass sie einfach sowas wie prozedurales Programmieren machen und das irgendwie schneller machen wollen. Das heißt, Sie haben irgendwie ein Programm, das besteht aus dem sequentiellen Hintereinanderausführen von irgendwelchen Dingen. Ja, da sind so Funktionsaufrufe drin. Und dann stellen Sie irgendwann fest, warum muss ich eigentlich darauf warten, dass ich das Funktionsergebnis aus irgendeiner Funktion kriege? Ich brauche das ja gar nicht. Ich brauche das erst ganz am Schluss. Ja, und ich könnte ja schon irgendwas anderes machen. Und dann geht man hin und sagt, ja gut, dann lasse ich diese Funktion rechnen, aber ich will sofort weitermachen in meinem Hauptprogramm. Ja, und dann machen Sie praktisch aus einer Funktion, die Sie normalerweise aufrufen würden und warten müssten, bis die Ihr Ergebnis zurückliefert, machen Sie einfach einen neuen Thread, in dem die Funktion berechnet wird und können in Ihrem aufrufenden Thread praktisch sofort weitermachen. Ja, also das ist einfach so eine Idee, die entstanden ist daraus, dass man gesagt hat, ja, diese Abläufe, die kann man irgendwie optimieren. Die Threads sind auch das jüngere Konzept. Also dieses Multitasking ist ganz am Anfang auf Prozesse bezogen gewesen. Das ist ein Konzept aus den 60er Jahren, dass man parallele Prozesse hat. Und die Thread-Geschichte ist erst ungefähr 10, 15 Jahre später als Idee überhaupt gekommen. Schauen wir uns das an einem Beispiel an. Das folgende Programm soll praktisch so ein Mini-Beispiel sein, wo irgendwelche Dinge gerechnet werden und Sie können gleichzeitig aber auch Fragen, so interaktive Fragen an das Programm richten, zum Beispiel, wie weit bist du mit der Berechnung oder so. Ja, wenn Sie sich einfach vorstellen, dass Sie irgendein komplexes mathematisches Ingenieurproblem oder naturwissenschaftliches Problem haben oder sowas, ja, dann könnte das sein, dass die Berechnung vielleicht eine Stunde dauert und Sie wollen jetzt in der Lage sein, das Programm zwischendurch einfach zu fragen, wie viel Prozent hast du schon berechnet? Und dann sagt es, ich habe schon 40% berechnet und vielleicht noch eine Prognose, wie lange es dauert oder so. Also das ist nicht unrealistisch, sowas könnte man machen. Ja, oder Sie wollen vielleicht während es rechnet ihm schon einen Auftrag für die nächste Berechnung geben, damit Sie nach Hause gehen können und wissen, der Rechner wird am Ende noch die zweite Berechnung starten. Sowas in der Art. Und wenn man das jetzt in einem einfachen Programm, was aus nur einem Thread besteht oder was gar kein Thread-Konzept kennt, machen will, dann würde man hingehen und im Prinzip so eine Endlosschleife machen, wo immer so ein bisschen was berechnet wird, ja, eine gewisse Zeiteinheit lang wird gerechnet und dann wird geguckt, hat es in der Zwischenzeit einen Tastendruck oder sowas gegeben, na, und wenn ja, dann wird es halt irgendwie bearbeitet. Ja, das ist das, was ich mit diesem Pseudocode da ausdrücken will, beziehungsweise es wäre kein Pseudocode, wenn ich diese Funktionen implementieren würde. Ja, das ist, glaube ich, schon gültiges C. Und das ist natürlich jetzt lästig, weil dieses Rechne ein bisschen, das müssen Sie sinnvoll definieren. Wenn das Rechne ein bisschen zu lang ist, dann wird das Ding von der Interaktivität her nicht mehr gut. Dann würden Sie irgendwie was eingeben und die Zeichen erscheinen nicht auf dem Bildschirm, weil er noch damit beschäftigt ist zu rechnen. Und wenn Sie es hingegen zu kurz machen, dann schauen Sie zu oft, ob es Benutzereingabe gegeben hat und Sie verlieren irgendwie wertvolle Zeit dadurch. Also egal, was Sie machen, das ist relativ schwierig und es kann auch sein, dass Sie Ihr Programm gar nicht so gut ein bisschen rechnen lassen können, ja, weil Sie keine vernünftige Stelle haben, wo Sie sagen, jetzt ist wieder so viel Zeit um, dass ich jetzt mal wieder gucke. Und die Alternative dazu ist, dass man einfach diese Geschichte mit dem Rechnen und mit der Interaktivität, dass man die einfach trennt und in zwei Threads reinpackt, die dann viel einfacher aussehen. Das eine Ding ist eine Endlosschleife, die halt rechnet, und das andere Ding guckt nach Benutzereingaben und wenn eine kommt, dann wird da halt was bearbeitet. Ja? Und in dem Fall ist es so, dass jetzt dieser linke Thread nicht künstlich an bestimmten Stellen unterbrochen werden muss, sondern es wird durch den Scheduler einfach immer wieder mal zwischen den beiden hin und her geschaltet. Wenn hier der zweite drankommt, dieser Test, ob es eine Eingabe gegeben hat, der wird ja in der Regel negativ beantwortet sein, weil in den meisten Fällen gerade nicht eine Taste gedrückt wurde, dann wird er einfach sofort wieder beendet und es geht in dem linken wieder weiter. Und dabei muss man halt nicht irgendwie so natürliche Unterbrechungspunkte finden in den Berechnungen, sondern man kann das dem Betriebssystem überlassen, dieses Hin- und Herschalten zu machen. Und das ist nicht unbedingt effizienter von der Geschwindigkeit. Ja, es kann sein, dass diese Methode eventuell etwas schneller rechnet, aber es ist in jedem Fall einfacher zu programmieren, weil es von der Logik her vernünftiger ist. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun und Sie packen das einfach in zwei getrennte Threads. Weil die aber in einem Prozess leben, greifen Sie natürlich auf dieselben Daten zu. Das heißt, es ist nicht umständlich, hier, wenn eine Eingabe stattgefunden hat und Sie eben irgendwas über die Berechnung erzählen sollen, dann ist es nicht umständlich, an die Daten ranzukommen. Weil die beiden Threads leben im selben Speicherbereich und dieser Thread guckt einfach da rein, ja, und weiß dann, ich bin bei 40% der Berechnung oder sowas. Ja, klassisches Anwendungsbeispiel für sowas sind so Serverprozesse, also sowas wie ein Webserver oder ein Datenbankserver. Und da geht man häufig hin und macht einfach Folgendes: Man hat einen, also der Prozess hat einen Master-Thread sozusagen, der ganz am Anfang gestartet wird, der nur dafür da ist, Anfragen, die übers Netzwerk reinkommen, entgegenzunehmen. Also der macht praktisch den Port auf den Netzwerkport und wartet auf irgendwelche Connects, die von draußen kommen. Und wenn jetzt so eine Verbindung angefragt wird von draußen, dann nimmt dieser erste Hauptthread sozusagen, der nimmt die an und erzeugt dann einen neuen Thread und gibt die Informationen über diese Netzwerkverbindung, die er gekriegt hat, an diesen neuen Thread weiter. Und der kann dann die eigentliche Anfrage bearbeiten. Das heißt, der macht dann irgendwas. Ja, der liest irgendwelche statischen HTML-Dateien oder startet ein Perl-Programm, was dynamisch irgendwelchen Web-Content erstellt oder guckt halt in die Datenbankdatei rein und bearbeitet eine SQL-Anfrage und gibt dann das Ergebnis zurück. Ja, der hat ja die Netzwerkverbindung übernommen von dem Master-Thread. Eine Netzwerkverbindung ist im Prinzip auch nichts anderes als eine geöffnete Datei. Ja, das ist also irgendwas, was im Speicher wieder eine Repräsentierung hat und deswegen steht es auch wieder allen zur Verfügung. Also der Thread, der aus dem Hauptprozess heraus gestartet wurde, der muss dann nicht wieder umständlich irgendwas machen, sondern der hat ja dieselben Variablen wie das Hauptprogramm, weil es eben alles ein Prozess ist. Und wenn das Ganze dann beendet ist, also die Anfrage bearbeitet wurde, dann kann der Thread sich einfach verabschieden. Ja? Und damit haben Sie dann praktisch diesen Hauptthread, der ständig, sobald Anfragen kommen, neue Threads erzeugt Und je nachdem, wahrscheinlich muss er sie am Ende auch wieder einsammeln. Also der hat wahrscheinlich so eine Endlosschleife, in der er guckt, gibt es beendete Threads und dann gibt es so eine Aufräumfunktion, um die wieder loszuwerden. Ja. Und je nachdem, wie die Threads jetzt eben aufgebaut sind, ist es nicht nötig, dass das Betriebssystem irgendwas Aufwendiges tut, um diese Threads zu starten. Ja, das hängt jetzt wieder davon ab, wer die Threads eigentlich macht. Schauen wir uns hier eine Beispielausgabe von diesem PS-Kommando nochmal an, wo wir einen Prozess haben, der aus mehreren Threads besteht. Das ist jetzt in dem Fall ein SQL-Datenbank-Server, ein MySQL-Datenbank. Und da sind mehrere Anfragen an die Datenbank aktiv. Und was Sie jetzt sehen können, ist, es gibt also einen ganzen Haufen Einträge hier drin. Und wenn wir in die erste Spalte rein, also in die erste Spalte hinter dem Namen, diese PID-Spalte, da steht ja die Prozess-ID drin. Und das sehen Sie hier markiert, die sind alle gleich. Also diese ganzen Zeilen, das ist alles ein Prozess, weil der aus mehreren Threads besteht, die aber eben alle zu demselben Prozess gehören. Ja, Sie sehen, eins oben drüber ist noch die Shell, die den SQL-Server gestartet hat, die hat eine andere Prozess-ID. Aber alles hier drunter ist praktisch dieser große MySQL-Prozess und da ist überall dieselbe Prozess-ID. In der nächsten Spalte, die Vater-Prozess-ID ist auch überall gleich, ja, Parent-Process-ID. Klar, weil es ist derselbe Prozess, der hat natürlich auch einheitlich einen Vater-Prozess. Aber dann kommt LWP. Das ist unter Linux jetzt die Bezeichnung Lightweight Process und das ist nur ein anderes Wort für Thread. Und da können Sie sehen, hier ändern sich die Nummern. Der erste hier oben, den ich noch fett markiert habe, der hat als Thread-ID dasselbe, was hier als Prozess-ID steht. Da stimmt es überein. Ja, wenn Sie sowas sehen, dass Prozess und Thread-ID dasselbe sind, dann wissen Sie, das war der erste. Wenn Sie einen neuen Prozess starten, dann hat der automatisch auch eine Thread-ID und die ist identisch mit der Prozess-ID. Und wenn dann innerhalb von dem Prozess zusätzliche Threads aufgemacht werden, und das sind die, die hier drunter stehen, dann kriegen die alle eine neue Thread-ID, aber die Prozess-ID bleibt gleich. Ja, daran kann man in dieser Ausgabe erkennen, welcher Thread zu welchem Prozess gehört. Und außerdem sehen Sie hier noch eine Spalte NLWP, Number of Lightweight Processes. Daran kann man erkennen, wie viele Threads in einem Prozess gestartet wurden. Ja, jetzt könnte man natürlich einfach durchzählen hier, aber der tiefere Sinn ist, dass man sich diese Auflistung auch so ausgeben lassen kann, dass das kondensiert wird in einer Zeile. Dass also die Threads nicht mit angezeigt werden, dass nur jeder Prozess nur einmal auftaucht, aber Sie sehen dann trotzdem anhand dieser Spalte, wie viele es gibt. Okay, und die letzten Punkte, die wir uns heute noch anschauen, sind diese Unterscheidungen, wo ich schon kurz darüber gesprochen habe, zwischen User-Level und Kernel-Level-Threads und dieses Mischmodell, was ich Ihnen auf der übernächsten Folie zeigen werde. Also schauen wir uns erstmal die User-Level-Threads an. Wenn ich zu oft Thread sage, kann ich irgendwann nicht mehr sprechen, Zungenbrecher. Thread. Hier sehen wir also das Modell, wo der Kernel praktisch nichts davon weiß. Das hat man in ganz alten Unix-Systemen oder auch wenn man uralte Linux-Versionen nimmt, aus den ersten Jahren, die kannten noch keine Threads, auf Betriebssystemebene. Ja, da sieht praktisch das Betriebssystem, das ist immer hier unten abgebildet, da steht Kernel dabei, um anzudeuten, das ist der Bereich, der zum Betriebssystem gehört, der sieht nur Prozesse. Mehrere davon, aber weiß nicht, dass es sowas wie Threads gibt. Und da kann man trotzdem Threads haben, indem man auf User-Level-Ebene eine Thread-Bibliothek hat. Ja, das kann sowas sein wie eine POSIX-Thread-Bibliothek. Also POSIX ist so ein Unix-Standard und es gibt diese pthread-Bibliothek. Die kann auf einem Unix-System benutzt werden, was auf Betriebssystemebene keine Threads kennt. Ja, und das heißt dann, dass praktisch diese Konzeption, dass Sie hier oben sowas wie mehrere Threads in einem Prozess haben, dass das praktisch nur simuliert wird. Ja, also im User Space muss irgendwas passieren, um zwischen den Threads hin und her zu schalten. Und das hat verschiedene Konsequenzen. Wir müssen also erstmal so eine Bibliothek haben, die das überhaupt ermöglicht. Und wenn wir jetzt in diesem Szenario in einem der Threads eine I/O-Unterbrechung verursachen, ja, also sagen wir mal, wir haben hier die drei Threads und der Rechte, der macht jetzt einen Zugriff aufs Dateisystem und will irgendwas von der Platte lesen. Ja. Wie sieht das hier unten aus? Das Betriebssystem sieht nur, der Prozess greift auf die Platte zu und wird blockiert. Ja, und das war's. Für die beiden anderen Threads hier, obwohl die vielleicht rechnen, ist dann Schluss. Also es gibt dann keine Möglichkeit zu sagen, naja gut, der rechte Thread, der macht I.O., aber die anderen sind ja nicht I.O., also die könnten jetzt weitermachen. Das geht nicht, weil das Betriebssystem weiß gar nicht, dass es das hier oben gibt. Das sieht nur Prozess, der irgendwelchen Code ausführt und der halt jetzt was macht, was blockiert. Ja?
Warum macht man denn dann Threads? Wenn doch zum Beispiel der rechte CPU die anderen zum Warten zwingt.
Also ja gut, es gibt natürlich, es gibt ja Berechnungen oder Programmierprobleme, die jetzt nicht I/O-lastig ist. Es gibt ja viele Programme, die lesen zum Beispiel am Anfang der Laufzeit einmal die Problembeschreibung sozusagen von der Platte ein, dann rechnen die Ewigkeiten vor sich hin nur im Hauptspeicher. Und wenn sie fertig sind, dann schreiben sie die Ergebnisse wieder raus. So ein Programm würde man nicht I/O-lastig nennen. Also das ist CPU-lastig, ja, das rechnet fast nur und hat keine I/O-Zyklen. Und da haben sie halt am Anfang einmal diese Blockiererei, wenn sie das Zeug einmalig einlesen und ganz am Ende nochmal. Aber zwischendrin haben sie keine Probleme mit Blockade. Und für sowas ist das durchaus sinnvoll.
Ich verstehe das jetzt nicht, wieso da der ganze Prozess warten muss. Die anderen zwei könnten doch wieder einfach weiterrechnen.
Ja, von der Logik her könnten sie weiterrechnen. Aber das Problem ist eben, wir sind in einem Modell, wo das Betriebssystem nicht weiß, dass es diese drei Threads da oben gibt. Ja, aus Sicht von dem Betriebssystem läuft hier unten ein Prozess und der führt der Reihe nach irgendwelche Instruktionen aus. Und zu den Instruktionen gehört irgendwas aus der Thread-Bibliothek, was zum Beispiel zwischen den verschiedenen Threads hin und her wechselt. Aber es sind alles User-Space-Geschichten sozusagen. Also Dinge, die mit normalen Benutzer-Anwenderrechten laufen. Und das Betriebssystem kann nicht unterscheiden, was das für Sachen sind. Das guckt einfach nur, irgendwelche Befehle werden halt ausgeführt. Und wenn das jetzt ein Befehl ist, der blockiert, dann ist aus der Sicht vom Betriebssystem das einfach nur dieser monolithische Prozess, der halt eine I/O-Geschichte gemacht hat. Und dann ist Feierabend. Weil die Verwaltungsstrukturen, die vorhanden sind, um zwischen diesen Threads umschalten zu können, die verwaltet das Betriebssystem nicht. Das kennt diese drei Dinger da gar nicht. Das sieht das einfach nur als einen großen Blob.
Ach, da wird auch umgeschaltet, also die arbeiten nicht parallel.
Also ich meine, Sie haben ja immer das Problem, dass Sie nie so viele CPUs haben, wie Sie Prozesse oder Threads oder was auch immer laufen haben wollen. Das ist ein Spezialszenario, wenn Sie sagen, ich habe vier CPUs oder vier Kerne und ich habe jetzt vier Threads, die zu meiner Anwendung gehören und ich schaffe es, die vier gleichzeitig auf die CPU zu verteilen. Aber in diesem Szenario, wo es User-Level-Threads sind, können Sie auch die Threads nicht auf die CPUs verteilen. Das hatte ich vorhin schon mal kurz gesagt, weil um die verteilen zu können, wäre es wieder nötig, dass das Betriebssystem sie überhaupt kennt. Aber im Fall der User-Level-Threads kennt es sie nicht, sondern es sieht nur einen Prozess und ein Prozess kann nicht aufgeteilt werden aus dieser Perspektive. Ja. Ansonsten ist das Ganze aber sehr effizient, weil wenn ich nämlich zwischen zwei Threads hin und her schalte, muss ich nicht das Betriebssystem dafür bemühen. Das macht alles meine Thread-Bibliothek hier und die braucht keine speziellen Befehle, die das Betriebssystem sozusagen aktivieren. Das kriegt es gar nicht mit, wenn ein Thread-Wechsel stattfindet, weil es kennt ja die Threads auch nicht. Ja. Das Gegenkonzept dazu sieht so aus, das sind die Kernel-Level-Threads. Und da findet diese Aufteilung in Threads unten statt. Das heißt, hier weiß der Kernel, es gibt mehrere Threads und der Scheduler vom Betriebssystem ist dafür zuständig, dass die der Reihe nach drankommen. Ja? Und damit muss er eben auch Erzeugung von neuen Threads, Zerstören von Threads, die nicht mehr gebraucht werden, Wechsel zwischen den Threads und so weiter, muss er alles übernehmen. Aber hier ist dann der Vorteil, wenn wir hier eine I/O-Operation anstoßen, in diesem Thread, dann sind wir in dem Modell, dass der Kernel genau weiß, es gibt auch noch die anderen Threads. Und dann kann er hingehen, obwohl hier jetzt in dem Fall wieder der Rechte eine I/O-Operation angestoßen hat und blockiert wird, kann er einen von den beiden anderen Threads praktisch stattdessen dran nehmen und weiterrechnen lassen. Ja. Das Problem ist jetzt nur, wenn wir in dem Modell sind, dann ist es fast genauso teuer, zwischen zwei Threads umzuschalten, wie zwischen zwei Prozessen. Weil ich in beiden Fällen umschalten muss, praktisch von dem normalen Modus, in dem eine Anwendung läuft, in den ja, privilegierten Modus, wo das Betriebssystem arbeitet, wo es diesen gesamten Überblick über alles hat. Ja, wo es zum Beispiel den physikalischen Speicher komplett verändern kann. Ja, das ist einfach teurer. Das ist ähnlich wie ein Interrupt aufzurufen, wenn sie in die Betriebssystemfunktionen einsteigen. Das kostet einfach Zeit. Und das ist halt das Problem. Bei den Kernel-Level-Threads, da ist man flexibler, aber man hat nicht mehr diese Performance-Vorteile, die man bei User-Level-Threads hat. Und deswegen gibt es noch ein Mischmodell, was jetzt so aussieht. Und da gibt es Threads praktisch auf beiden Ebenen. Also sie haben sowohl auf der Kernel-Ebene unten, wo das Betriebssystem arbeitet, haben sie die Threads, die Kernel-Level-Threads. Und sie haben auch im User-Space eine Thread-Bibliothek, die hier diese einfacheren Threads verwaltet und die jetzt dynamisch den Kernel-Level-Threads zuordnen kann. Und damit können sie versuchen, was zu basteln, dass sie zum Beispiel sagen, hier dieser rechte Kernel-Level-Thread, der soll die ganzen I/O-Geschichten machen, alles was blockieren kann. Und dann haben sie oben, so wie sie es programmiert haben, auf User-Level-Ebene, auf ihrer Anwendungsebene, dann nehmen sie auch alle I/O-Funktionen praktisch, die sie in einem eigenen Thread laufen lassen wollen, und packen die in diesen schlechten I/O-Thread rein. Ja, und alles was rechnet, tun sie in irgendwelche Rechen-Threads, die sie dann hier unten in den linken reinpacken. Und damit ist sichergestellt, dass immer, wenn irgendwie in dem Programm etwas blockiert, weil es ein I/O aufruft, es immer noch etwas anderes gibt, was dann weiterarbeiten kann, weil das auf einem anderen Kernel-Level-Thread sitzt. Ist das verständlich, das Konzept? Und damit kriegen Sie praktisch dann die Vorteile aus beiden Welten. Ja, also Sie können I/O machen, ohne den ganzen Prozess zu blockieren. Und trotzdem haben Sie hier oben noch das Hin- und Herschalten zwischen den verschiedenen User-Level-Threads zu einem günstigeren Preis, ja, weil Sie dafür nicht auf Kernel-Ebene einen Thread-Wechsel machen müssen.
Ja, also mir ist das noch nicht klar. Wieso will ich dann oben hin- und herschalten, wenn ich sowieso nur eine CPU habe? Dann kann ich es doch gleich in einem Thread oben laufen lassen auch.
Ja, da sind wir wieder bei Programmiertechniken. Wenn Sie es in einem Thread laufen lassen, obwohl Sie grundsätzlich eine parallele Struktur da haben, wie programmieren Sie das? Wenn Sie Dinge haben, die irgendwie unabhängig sind, die aber gleichzeitig fertiggestellt werden sollen.
Aber das ja? geht ja nicht, weil unten da nur eine CPU dafür zur Verfügung steht. Dann kann von den grünen oben, von den zwei linken immer nur einer arbeiten.
Es kann immer nur einer arbeiten, aber es wird gewechselt zwischen den beiden. Also, ja, so funktioniert grundsätzlich natürlich das Multitasking. Also wir haben, egal ob wir jetzt von Prozessen oder von Threads reden, immer dieses Hin- und Herschalten. Das ist das, was wir am Anfang bei den Prozessen besprochen haben mit dieser Bereitwarteschlange. Die meiste Zeit des Lebens verbringen sowohl Threads als auch Prozesse in dieser Bereitwarteschlange und warten darauf, dass sie die CPU zugeteilt bekommen. Ja, und der Eindruck des parallelen Arbeitens entsteht, weil der Threadwechsel so schnell ist, dass sie, während sie eine Silbe sagen, 1000 Threadwechsel hatten. Ja, also das ist halt Pseudoparallelität. Ja. Bitte?
Nur 1000.
Null?
Nur 1000.
Ja, ich weiß jetzt nicht. Ich kann eine Silbe ganz kurz sagen. Ja, also wir kriegen damit halt beide Möglichkeiten zusammen und wir sind auch am Ende unserer Zeit. Da machen wir an der Stelle dann nächstes Mal weiter. Nein. Threads.
Ihre virtuelle Maschine,
ja.
Auf welchem IDE-Device hängt die Platte? Können Sie mir das kurz nachschauen?
Läuft es bei Ihnen nicht? Oder?
Ich wollte es in die VMware rüberziehen und das habe ich schon gesagt, das ist keine Straßenplatte, sondern eine IDE-Platte.
Ach so.
Und jetzt glaube ich, liegt es daran, dass ich weiß, ob das IDE 0 ist oder 0.1.
Achso, ja, okay.
Vater-Controller-Port 0. Sekundärmaster.
Ne, das ist DVD. Das ist der normale IDE-Controller und das ist Serial Data. Ich weiß nicht, ob VMware die hat. Die haben SCSI und IDE. Ich weiß nicht, ob die genau. SATA machen.
Genau, das wird wahrscheinlich das Problem sein, weil er hat jetzt gesagt, es ist kein SCSI, er will IDE. Jetzt habe ich ihm IDE da angehängt, dann, wenn es ein SATA Drive ist, dann wird das das Problem wahrscheinlich. Wollen wir mal nachschauen, okay? Hängt aber auf Port 0.
Ja. Ich meine, ansonsten kann ich Ihnen sagen, wie ich das Image gemacht habe. Ich habe von der Webseite den Net-Installer runtergeladen, das sind nur 100 MB, okay. so ein Mini-Image. Okay. Und dann habe ich ihm gesagt, Basissystem, einfaches X, also ohne da diese großen ganzen Desktop-Umgebungen und so weiter. Dabei gibt es so eine spezielle Variante, wo so ein Mini-X-System hat. So habe ich, und Entwicklungsumgebung und Kernel-Entwicklung. Okay. Und das habe ich installiert und dann hatte ich diesen TWM, diesen widerlichen Window-Manager, und dann habe ich noch von Hand den FVVM 2 nachinstalliert und das war's. Also wenn Sie das nachvollziehen in VMware, dann haben Sie dasselbe.
Jetzt schaue ich nochmal. Ansonsten muss ich halt doch Virtual Box laufen lassen.
Ja, spricht da was dagegen? Also
das ist für meinen Laptop und unsere Virtualisierungsinstanz ist halt vor allem mit drauf und da möchte ich, weiß nicht, wie Sie die zwei Hypervisor vertragen. Also
ja.
Möchte ich eigentlich nicht riskieren.
Also ich meine, solange die nicht gleichzeitig laufen, ist es mit Sicherheit egal. Wenn sie gleichzeitig laufen, weiß ich
nicht. Ein virtuelles Netzwerk 3 und sowas. Aber schaut vielleicht durch hin.
Ja. Ja. Ciao. Thank you.